Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Seit Anfangsjahr darf man auch von Herztoten wieder Nieren entnehmen, falls der Verstorbene zu Lebzeiten für das seine Einwilligung gegeben hat. Das ist 3 Jahre nicht mehr gegangen. Über den Grund haben wir heute Nachmittag um 2:40 in unserer Sendung Wissen aktuell berichtet. Trotzdem, es gibt zu wenig Nieren von Herz- und Hirntoten. Aber mit der Spende zur Lebzeit, also einer Transplantation bei einem lebenden Mensch auf einen Nierenpatient, kommt man heute zum Glück ein bisschen besser zu diesen fehlenden Organen. Häufig wird das Organ von einem Ehepartner oder innerhalb der Familie oder im Freundeskreis gespendet. In dieser Stunde begleiten wir ein Ehepaar durch so eine Spende zu Lebzeiten. Die Ehefrau spendet ihrem Mann eine Niere. Was dem Paar vor der Operation durch den Kopf gegangen ist, wie sie sich auf die Operation vorbereitet haben, wie es ihnen kurz nach der Operation gegangen ist und wie das Leben mit einer neuen Niere bzw. mit nur noch einer Niere ist, das alles im Doppelpunkt. Ich schenke dir meine Niere. Die Redaktorin Tricola Zehnder hat letzten November mit dieser Sendung den renommierten Prix Media von den Akademien der Wissenschaften Schweiz in der Kategorie Medizin bekommen. Ich schenke dir meine Niere.
Also ich habe vor 4 Monaten die Niere von meiner Frau bekommen. Das ist ein Geschenk mit Langzeitwirkung und leider manchmal auch Nebenwirkung.
Also ich habe meinem Mann eine Niere gegeben und fühle mich eigentlich mit dieser einen nicht anders als vorher mit 2 Nieren. Ich fühle mich sehr gut dabei.
Niere ist unser Ausscheidungsorgan. Dort wird der Urin gebildet und über die Harnwege ausgeschieden. Mit dem Urin werden Stoffwechselgift und Wasser aus dem Körper abgeleitet. Niere reguliert auch den Säurehaushalt, sodass es nicht zu einer Übersäuerung vom Blut kommt. Über verschiedene Hormone regelt sie auch den Blutdruck. Nieren liegen beidseitig von der Wirbelsäule unterhalb der letzten beiden Rippen. Nieren ist ein lebenswichtiges Organ. Funktioniert sie nicht mehr, kann das mit einer Dialyse überbrückt werden. 3-mal pro Woche muss der solche Nierenpatient zur Blutwäsche. Nach dem heutigen Stand der Medizin ist eine Transplantation mit Abstand die beste Behandlungsmethode. Ein Grund, wieso die Nieren nicht mehr funktionieren, wie sie sollten, ist eine sogenannte Zysteniere. Der Transplantationschirurg Stefan Schmid vom Inselspital Bern erklärt, was das genau ist.
Das ist in der Regel eine genetisch vererbbare Erkrankung, wo die Nierenzellen anleiten, quasi einfach Zysten auszubilden. Und durch die Zysten nachher, wenn die Zysten immer grösser werden und immer mehr Zysten sich ausbilden, tut das normale Nierengewebe mehr oder weniger untergehen. Und jetzt immer weniger funktionierendes Nierengewebe schlussendlich so, dass eine Niere funktionslos werden kann.
So eine Zysteniere hat auch der Jürg Meerstetter. Er ist 58, Notar, arbeitet beim Bund und ist verheiratet mit der Susanne Meerstetter. Sie ist 59 und Physiotherapeutin. Die beiden haben einen erwachsenen Sohn und eine erwachsene Tochter. Sie sind seit mehr als 30 Jahren zusammen. Meerstetters habe ich das erste Mal Ende April, 5 Tage vor der Nierentransplantation, getroffen. Seit mehr als 20 Jahren lebt Jürg Meerstetter mit der Diagnose Zysteniere. Es ist mehr einem Zufall zu verdanken, dass er überhaupt schon so lange davon weiss.
Also das ist bei einem Schubmatch, hat mir einen Schlag auf die Seite gegeben und der Arzt hat gemeint, es sei auch ein Milzriss. Und dann bin ich ins Spital, so einen Ultraschall machen. Und dann hat er gesagt, ja, nein, das sei kein Milzriss, das sei Zysteniere. Und dann habe ich gesagt, Zysteniere, was ist das? Oder, keine Ahnung. Hat er gesagt, ja, also, wenn ihr Pech habt, dann seid ihr einfach in ein paar Jahren Dialyse. Und dann hat es natürlich mal gerade ein bisschen abgelöscht, oder? Aber nachher ist es über Jahre eigentlich so gegangen, wie der Arzt so gesagt hat. Die hat gesagt, ja, ihr müsst einmal im Jahr in Kontrolle kommen, dann schauen wir das an, dann machen wir 24 Stunden Urin und so. Und nachher nehmen wir Blut und weiter nichts. Und ich sagte, ja, kann man denn nichts machen, Diät? Nichts, das ging nicht und so. Und dann sind einfach die Kreatininwerte sukzessiv schlechter geworden. Dann hat man angefangen, halbjährliche Kontrollen zu machen, dann viertjährliche. Bis zum Schluss hatte ich dann monatliche. Und dann irgendwann, also im Inselspital, haben sie einfach meinem Arzt, dem Hausarzt, gesagt, wenn ich mal Kreatinin über 400 habe, normal ist es so bei 80. Und so bei 600 müsste er an die Dialyse. Und wenn ich so bei 400 habe, dann muss er mich überweisen in die Nephrologie vom Inselspital. Und das ist nachher so letzten Sommer ist das passiert.
Der Jürg Meerstetter hat aber noch mal Glück gehabt und er hat nicht an die Dialyse müssen. Nephrologie, also die Abteilung für Nierenerkrankungen vom Inselspital, hat ihm empfohlen, sich eine neue Niere zu transplantieren. Schmerzen oder besondere Krankheitssymptome hat er wegen der schlechten Laborwerte nicht gehabt. Nur die Müdigkeit, die für die Nierenpatienten ganz typisch ist, hat sich bei ihm bemerkbar gemacht.
Müde bin ich eigentlich lange nicht besonders geworden. Aber nachher hatte ich schon das Gefühl, Susanne hat zwar immer gesagt, ich schlafe zu wenig. Und ich hatte schon das Gefühl, es sei von dem. Und in der Regel habe ich in letzter Zeit nicht mehr geschafft, das 10 vor 10 und den Sport nachher, die zwei Sendungen zu schauen, ohne dass ich eingeschlafen bin. Und das ist mir vorher eigentlich nicht passiert. Aber das ist etwa das Einzige. Vielleicht ein bisschen geschwollene Füße noch so. Also, aber nicht, dass man das irgendwie behindert hat oder weh gemacht hat oder so. Das ist alles. Das ist eigentlich, ich fühle mich völlig gesund, ich fühle mich nicht irgendwie krank. Und trotzdem sollte ich so eine riesen Operation machen. Oder?
Weil ein Mensch auch mit einer Niere bestens leben kann, hat sich der Jürg Meerstetter auf die Suche nach einer Niere von einem sogenannten Lebensspender gemacht. Leichenniere, also Transplantat von Hirntoten, gibt es in der Schweiz sowieso zu wenig. Und auf eine Leichenniere wartet der Patient durchschnittlich 2 Jahre. Über 700 Patienten sind auf der Warteliste.
Schon vor dem letzten Sommer hat man gesagt, ja, jetzt müsst ihr euch so langsam damit befassen, was könnte man machen. Und was nachher wirklich geheiss hat, lasst, also wir könnten die Möglichkeit ins Auge fassen, eine Transplantation zu machen, bevor dass ihr überhaupt eine Dialyse haben müsst. Da haben wir natürlich ja, gesagt, ja gut, also wow, Transplantation ist schon etwas, aber wer gibt den Nieren, oder? Und es ist ein bisschen eine blöde Situation. Also ich habe nicht Susanne gefragt, würdest du mir eine geben, sondern ich habe einfach gesagt, ja, wie macht man das? Also wie findet man einen Nieren, oder? Also ich kann ja nicht auf die Straße gehen und ein Zettel da an den Hals hängen und sagen, ich suche eine Niere. Das ist nicht möglich. Und dann habe ich lange überlegt, wie man das machen könnte. Ich habe einen guten Freund, den ich gedacht habe, der könnte ja vielleicht fragen, aber wie macht man so etwas? Oder? Und irgendwie mal in einem Eishockey-Match habe ich das Gespräch einfach so lange um das herumgebracht, bis es mir schliesslich gelungen ist, ihn einfach zu fragen, ob er mir so eine Niere würde geben. Und ich habe gleich gemerkt, dass es für ihn nicht das Thema war, das er lange wollte weiterverfolgen. Und dann habe ich das eigentlich einfach aufgegeben und gesagt, das geht nicht. Jemand anderes hätte ich mir schlicht nicht vorstellen können. Mein Bruder kommt nicht in Frage als Spender, der hat schon Krebs gehabt. Meine Schwester hat das Gleiche wie ich. Meine Mutter war zu alt gewesen. Zudem hat sie nachher auch Krebs gehabt, ist jetzt gestorben. Sonst Geschwister, die habe ich kenne. Und Verwandte auch nicht. Also habe ich gesagt, geht einfach nicht.
Und doch ist es gegangen. Auf die Idee zu einer Nierenspende und der Eheleute ist einzig und allein seine Frau, Susanne Meerstetter, gekommen.
Ja, ich habe mir einfach gesagt, dreimal in der Woche die Dialyse, das schenkt ja auch mich. Und dann habe ich das Gefühl, ja, wenn das irgendwie geht, ja, man kann sich so mal überlegen. Und habe dann einfach mal gesagt, ja, und wenn ich würde, dann hat er mich ein bisschen gross angeschaut. Aber schlussendlich hat es sich ja, herausgestellt, dass es mit vielen Untersuchungen und alles, hat man das können abklären. Also wir haben zwar die gleiche Blutgruppe, aber nicht den gleichen Rhesusfaktor. Aber das war nicht einmal das grösste Problem eigentlich. So, für sie war das grosse Kriterium, bei mir muss wirklich alles gut sein, nicht, dass sie noch zwei Patienten haben anstatt einen.
Wie habt ihr auf diesen Entscheid reagiert?
Ja, das ist noch unterschiedlich. Also, einerseits habe ich mich natürlich gefreut und andererseits habe ich natürlich auch, ja, man hat ein bisschen Angst vor dem Druck, den das geben kann. Also ich habe mir überlegt, ich habe sie auch ganz konkret gefragt, hast du dir überlegt, was passiert, wenn ich die Nieren nicht behalten kann. Wenn jetzt die Nieren von dir rüberkommen und nach einem Tag, zwei verliere ich die Nieren, dann hast du sie noch nicht mehr. Man kann sie ja nicht zurückgeben. Das geht eben dann nicht. Und dann ist sie einfach futsch, oder? Und das kann die Beziehung auch belasten. Also von dem her gesehen, habe ich mir schon Gedanken gemacht, ob das gescheit ist für eine Beziehung. Aber es ist natürlich etwas sehr Sinniges, wenn man es kann.
Ich habe von Druck geredet. Seid ihr ein bisschen unter Druck vorgekommen?
Nein, gar nicht. Weil er hat mich auch nie gefragt, würdest du mir deine Nieren geben? Ich habe auch lange nichts gesagt. Ich habe gewusst, dass er seinen Kollegen gefragt hat und so. Und das ist für mich schon noch so ein bisschen abgewartet und das ein bisschen überlegt. Und nein, Druck war wirklich gar nicht.
Was war es denn, der Beweggrund für die Spende?
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich meine, jetzt, wir sind gleich lang zusammen und ich meine, auch wenn wir irgendwann mal nicht mehr zusammen wären, ich glaube nicht, dass ich jetzt würde sagen, oh, das war jetzt ein Blödsinn gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es für ihn wirklich gut ist und ihm wirklich viel bringt und mich nicht gerade zu Boden schafft, also, ja, dann ist das etwas, was ich schon noch finde, könnte man machen. Also verschiedene Leute am Anfang haben mich entsetzt angeschaut und gesagt, wie kannst du nur? Dann einfach jetzt, das ist doch ein Eingriff und weiss nicht was. Und als ich eigentlich Sorgen gemacht habe um mich, musste ich einfach sagen, ja, also, ja, doch, ist schon gut. Und mittlerweile sind die eigentlich, stehen jetzt auch dahinter und haben das Gefühl, doch, doch, es ist aber schon gut.
5 Tage vor der Transplantation hat Jürg Meerstetter die Einsicht, ein typischer Transplantationskandidat sein, nicht immer. Er ist aber froh, dass er keine Leichenniere eingesetzt bekommt.
Man muss auch sehen, ich weiss genau, von wem die Nieren bekommen, oder? Und das wisst ihr bei einem Toten nie. Und ich glaube, das hat halt einfach psychologisch schon einen gewissen Einfluss.
Rechnet ihr mit einem neuen Lebensgefühl ein bisschen so ab nächster Woche?
Eigentlich gar nicht. Weil das Komische ist ja, dass ich mich nicht krank fühle. Jetzt. Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, ich ging ins Spital, käme schlechter raus, als ich bin. Also ich kann ja im besten Fall eigentlich wieder erreichen, was ich bis jetzt habe. Nämlich die gleiche Qualität leben. Und was ich verpasst habe, ja, für das Zeichen, das weiss ich eigentlich gar nicht, weil ich ja eben Dialyse nicht hatte. Weil der Leidensdruck fehlt, hat man irgendwie das Gefühl, eigentlich weiss ich gar nicht so recht, warum dass ich das eigentlich so machen soll, oder?
Eine ganze Reihe von Untersuchungen sind auf die beiden zugekommen. Über mehrere Monate hinweg sind beide richtiggehend durchgecheckt worden. In vielen Untersuchungen ist bei beiden abgeklärt worden, ob so eine Transplantation möglich ist. Vor allem die Spenderin hat ganz gründlich untersucht werden. Der Transplantationschirurg Stefan Schmid.
Also bei der Spenderin ist es mal so, dass man generell mal abklären muss, die Operabilität. Das heisst, man muss Untersuchungen machen, ob vom Herzen her, von der Lunge her, ob überhaupt eine Narkose, ob eine Operation bei dem Spender kann gemacht werden kann, ohne das Risiko zu erhöhen. Ein normales, einfach normales Operationsrisiko. Nachher sind es natürlich all die zusätzlichen Labortests, die man macht. Man untersucht auf Infektionen, dass man nicht Infektionskrankheiten übertragen, eben die Gewebemerkmale. Natürlich auch die Blutgruppe natürlich. Nachher so Kreuzproben zwischen dem Spender und dem Empfänger mit dem Blut, das quasi inkompatibel ist, die beiden Blut oder ob es Antikörper zum Beispiel gibt, also Abwehrstoffe im Blut drin, die einfach eine Transplantation quasi verhindern. Nachher ist es so, dass beim Spender auch genau Gefäße angeschaut werden von der Niere, die man entnehmen will. Variationen bei den Nierengefäßen ist beim Menschen sehr häufig, fast bis zu einem Drittel der Menschen haben nicht nur einfach ein Gefäß, das in die Niere hineingeht und ein Gefäß, das wieder zurückkommt, also wo das Blut wieder rausfließt. Und diese Gefäßsituation schaut man ganz genau anschauen. Man geht einerseits mit dieser Untersuchung gehen wir bei der Leiste rein mit einem Katheter, mit der Bauchschlagader rauf, bis zu den Abgängen der Nierengefäße und dort Kontrastmittel spritzen. Und dann kann man ganz genau nachher anschauen, wie die Gefäßversorgung der Nieren ist. Und in der Regel sind wir nachher noch doppelt vorsichtig. Wir schauen noch mit einer zweiten Untersuchung auch noch die Nierengefäße anschauen. Das ist mit der Magnetresonanzuntersuchung. Einfach, wir machen die doppelte Untersuchung, weil wir keine einzige Untersuchung ist einfach zu 100% sicher und wir wollen dort einfach quasi doppelt abgesichert sein, weil wir sind ja schon quasi reingefallen, wenn man nur die eine Untersuchung gemacht hat, dass wir nachher bei der Operation etwas anderes gefunden haben, als es dann von den Voruntersuchungen ausgesehen hat.
Wie die meisten Leute haben auch Meerstetter am Anfang gemeint, eine solche Transplantation sei gar nicht möglich, weil es viele Übereinstimmungen müssen geben, die nur bei Eltern oder Geschwistern oder bei einem ganz speziellen Spender vorhanden sind. Ein Spender muss einfach gesund und volljährig sein. Nicht einmal die Blutgruppe muss heute übereinstimmen. 2/3 der Spender sind Frauen und 2/3 der Empfänger sind Männer. Eine Nierentransplantation kostet etwa 60'000 Franken. Bei inkompatiblen Blutgruppen kommen Zusatzkosten von 60'000 Franken dazu. Die Kosten für die Organentnahme beim Spender das sind etwa 10'000 Franken und sein Verdienstausfall übernimmt die Krankenkasse vom Empfänger. Im Vergleich dazu kostet ein Jahr an der Dialyse über 100'000 Franken. Nach der Transplantation werden die Spender ins nationale Lebensspenderregister eingetragen und alle 2 Jahre nachher kontrolliert. Dank dem Spenderregister weiss man, dass die Lebenserwartung der Spender überdurchschnittlich ist. Das hat seinen Grund. Nur Kerngesunde können Nieren spenden. Wegen dem und weil der Eingriff gut vorbereitet werden kann, sind die Operationsrisiken beim Spender minimal. Klar kann es zu einer Infektion von der Wunde kommen oder eine Thrombose ist möglich. Und auch eine Nachblutung von den grossen Blutgefäßen, die Nieren darüber versorgt worden ist, besteht. Das sind aber alles ganz normale Operationsrisiken. Wegen den umfassenden Voruntersuchungen passiert das aber sehr, sehr selten. Lebensspenden haben nur Vorteil, ist sich heute die Medizin einig. Nieren kann schnell und mit guter Vorbereitung transplantiert werden.
Ja, das ist ein riesiger Vorteil bei der Lebensspende. Wir haben hier eine sehr kurze Zeit, wo das Organ gekühlt muss werden. Das ist in der Regel eigentlich unter einer Stunde, wo das in der Kälte muss aufbewahrt werden. Demgegenüber muss bei einer Spende von einem Hirntotenspender das Organ bis zu 24 Stunden oder vielleicht sogar noch länger warten, respektive transportiert werden, bis es transplantiert werden kann. Das schlägt sich unter dem Strich auch da nieder, dass die Nieren in der Regel besser funktionieren und auch länger funktionieren. Also wenn man nach einem Jahr anschaut, sind das bei den Lebensspender-Nieren sind das etwa 95%, die dort noch funktionieren. Bei der Spende von Hirntotenspender ist das um die 90%. Noch nicht so einen gewaltigen Unterschied, aber nach 5 Jahren ist der Unterschied deutlich grösser. Dort ist es bei 85% der transplantierten Nieren, die bei der Lebensspende noch funktionieren. Und dann nur noch 70% bei den Spenden von toten Spendern. Ja.
Zu den ganzen Voruntersuchungen hat auch ein Besuch beim Psychiater gehört. Der Besuch ist obligatorisch, sonst wird gar nicht transplantiert. Susanne Meerstetter hat zuerst nicht unbedingt Freude gehabt, dass sie dort hat vorbei müssen gehen.
Also zuerst hatte ich das Gefühl, nein, dann hat man schon das Gefühl, ja, also was will jetzt der und so. Aber schlussendlich hat er das eigentlich sehr geschickt gemacht und es hat ganz ein witziges Gespräch nachher gegeben. Zuerst waren wir so zu dritt gewesen und nachher...
Das heisst, zu dritt, euer Mann, der Psychiater und ihr?
Ja, ja. Und nachher musste ich raus müssen und hat mit dem Jürgen geredet. Und das ist ganz schnell gegangen. Kaum habe ich mich draussen mit dem Nattel das SMS geschrieben, habe ich schon wieder rein müssen.
Was ist denn da so schnell gegangen? Da können wir fragen.
Ja gut, er hat mir natürlich gesagt, es geht vor allem darum, dass er die Interessen von ihr wahrt. Oder? Meine Interessen werden genügend wahrgenommen und darum hat er eigentlich mit mir gar nicht so viel reden. Nur bin ich in ihrer Ansicht gewesen, das wird natürlich der bei ihr genau gleich schnell gehen, weil wir haben ja eigentlich keine Probleme gehabt. Oder? Und ich war nach 2 Minuten draußen gewesen und dann bin ich etwa 40 Minuten in diesem Gang gestanden, wenn ich gewusst, was machen, weil ich nie gewusst habe, wenn sie dann endlich kommt. Und dann habe ich gesagt, leck mir da, da muss etwas laufen in diesem Gespräch. Also ich weiß eben
was
nicht
ist genau. Denn da gelaufen?
Ja, es ist eigentlich, also es ist, aber ich denke, er hat das ganz geschickt, wie er das hat können, einem machen zu reden und so. Und es hat sich dann einfach das eine zu anderen gegeben. Er hat gefragt vom Beruf, und was meine Patienten sagen. Und das, da haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und so hat sich das einfach so ergeben. Und plötzlich hat er gesagt, jetzt müssen wir, glaube ich, gleich aufhören. Sonst hat er euer Mann das Gefühl, das läuft da innen. Also ich muss sagen, ich bin nachher ganz aufgestellt raus. Das hat mich wirklich ganz ein gutes Gespräch gedacht, obwohl ich am Anfang wirklich so ein bisschen Aversion hatte. Das Gefühl hatte, also was soll jetzt das und so.
Mit einem Besuch beim Psychiater will man sicher gehen, dass Spenderumfänger sich ihrer Sache sicher sind. Schliesslich will man vermeiden, dass kurz vor der Operation oder im schlimmsten Fall auf dem Operationstisch die Einwilligung zur Organentnahme oder zum Empfang von einem Organ zurückgezogen wird. Der Fritz Hoffmann ist seit manchem Jahr der Psychiater von der Nephrologie im Berner Inselspital, wo in solchen Fällen beizogen wird. Seit dem Jahr ist er pensioniert. Er empfiehlt aber weiterhin potenzielle Nierenspender und Empfänger zur Abklärung.
Also, nicht wahr? Es wird ja einem gesunden Menschen ein gesundes Organ herausgeschnitten. Eine schwere Körperverletzung. Und die ist nur so gerechtfertigt, dass auf der anderen Seite eine Not besteht, die, ja, vielleicht, ja, die so abgewendet werden kann. Das ist eine ethische Rechtfertigung. Die andere ethische Verpflichtung ist, den gesunden Menschen gegenüber größte Sorgfalt walten zu lassen. Und eben, jetzt kommt auch die Rolle vom Psychiater ins Spiel. Nicht nur ihn als Spender anschauen, also eignet sich seine Niere, vertragt sein Kreislauf, die Operation, sondern ich schaue, wie die Spende für einen Spender ist. Also wenn man so will, bin ich eigentlich der medizinische Anwalt vom Spender.
Der Psychiater geht ganz gezielt vor bei seinen Abklärungen und er hat seine Gründe dafür.
Der Ablauf ist, ich sehe beide. Dann sprechen wir gemeinsam, wie es zu dieser Spendesituation gekommen ist. Also wie hat der Spender erfahren, dass der Partner krank ist? Er hat es schon immer gewusst, also jahrelang schon, und hat es geheißen, irgendwann einmal kommt die Transplantation oder ist es kurzfristig? Und wie hat der Spender erfahren, dass es eine Lebensspende gibt? Viele haben das vom Internet, vom Fernsehen oder eben auch vom Nephrologen. Also über diese Situation mache ich mir einmal ein klares Bild.
Wieso ist das so wichtig, das abzuklären?
Das sagt sehr viel aus, schon von Anfang an. Ist der Spender unter Druck gekommen? Ist er gefragt worden, kannst du mir eine Niere spenden? Oder der Doktor hat gesagt, das wäre am besten, du kannst mir eine Niere spenden. Aber diese aktive auf den Spender zugehen, kann schon einen gewissen Druck erzeugen, dem sich der Spender vielleicht nicht entziehen kann. Also wer kann schon seinem Partner, sei es der Ehemann oder ihre Geschwister, sagen, nee, ich spende nicht. Solche Fälle habe ich auch, die kommen dann auch zu mir, die Spender, die ablehnen möchten, aber in einen familiären Druck stehen und nicht selbstständig rauskommen.
Also kommt quasi das Geständnis bei euch nachher an den Tag, ja. Ich will nicht spenden.
Ja, das war einmal der Fall, wo mehrere Geschwister gekommen sind. Die Mutter hätte sie unter Druck gesetzt, die Töchter, dass sie dem Bruder, der nierenkrank ist, nicht wahr, spenden sollen. Und das war ein gehöriger Druck. Und da konnte ich mich als Psychiater einsetzen, dass ich sage, ich bin dagegen. Und der Druck, der ist von den Spendern genommen worden, weil sie sagen konnten, schau, ich war bei einer Untersuchung und der Psychiater war dagegen. Nicht wahr?
Ganz wichtig ist ein Psychiater, mit jedem Trend zu reden. Das ist in seiner langen Praxis doch schon etwa zu einer Überraschung gekommen.
Was mich erstaunt hat, ist, wenn ich mit dem Empfänger alleine spreche, dass mir schon einige gesagt haben, ich möchte eigentlich von dem keine Niere empfangen. Aber sie konnten es dem nicht ins Gesicht sagen.
Und warum nicht? Also will man den Menschen nicht einschränken oder hat man das Gefühl, ich will nicht ein fremdes Organ in mir haben von jemandem, den ich kenne? Oder das tut mir nicht gut? Oder ist das Aberglauben? Das ist böse?
Das habe ich eigentlich nicht begegnet, diesen Ängsten. Nein, das sind andere Gründe. Einer hat zum Beispiel die Niere seiner Schwester, ich würde sagen, abgelehnt. Warum? Weil sie Kinder hat. Und er war der Götti von einem Kind und er wollte nicht, dass da irgendein Risiko entsteht und vielleicht sogar wegen seiner Schuld, unter Anführungszeichen, sein Götti-Bub keine Mutter mehr hat. Also diese Angst, es könnte dem Spender was passieren. Das ist ein Grund. Ein 11-jähriger Bub hat mir einmal gesagt, und da so bin ich überhaupt draufgekommen, auf auch den Empfänger zu fragen, er hätte es von der Mutter die Niere bekommen sollen und er hat gesagt, ah, und dann habe ich halt das Mami ständig bei mir und in mir. Also das war so halb im Spaß, aber doch ein Fünkchen, etwa in dem Alter doch, man will groß und erwachsen werden und dann hat man die Mutter in sich. Also es ist natürlich schon zur Spende gekommen dann, aber das hat mich doch darauf aufmerksam gemacht, man muss halt den Empfänger fragen, ob er die Spende annimmt, weil Spenden ist eins. Aber annehmen ist was anderes. Und annehmen kann einem irgendwie in die Schuld vom Spender bringen. Und da muss schon eine gute Beziehung da sein, dass das keine Rolle mehr spielt.
Die Schuld vom Patienten wird aber durch seine Krankheit relativiert. Die Krankheit hat sich der Empfänger ja nicht selber ausgesucht. Noch wichtiger ist ein Psychiater aber das Gespräch mit dem Spender.
Dann spreche ich mit dem Spender unter vier Augen. Und das ist eigentlich, jetzt sagen wir, mein Hauptgeschäft. Nicht? Ich bin ja sein Anwalt und das sage ich ihm dann auch, oder ihr, der Spenderin, dass ich jetzt schaue, wie die Spende auf sie wirkt, wie ist ihre Lebenssituation, wie schätzt sie selber ihre Stabilität ein, wie hat sie ähnliche Krisen bewältigt, wie hat sie Umgang mit Spital, mit diesen Dingen. Das ist eine Operation, nicht? Das ist ein Risiko. Manche haben vielleicht mit Bekannten darüber gesprochen und von manchen Bewunderung bekommen, aber von manchen vielleicht Bedenken gehört. Und mit der Zeit kann sich dann Ambivalenz einstellen. Ist es wirklich gut, dass ich mich gemeldet habe? Wenn die Spende, die Operation noch Monate bevorliegt, ja, viele Menschen sind bereit, für einen anderen ein Organ zu geben oder zu spenden, um ihnen zu helfen. Wenn es aber dann enger wird und Argumente für und wider kommen, nicht wahr, dann können sich doch Ambivalenzen, Ängste zeigen. Aber man hat A gesagt und muss man dann auch B sagen, ohne das Gesicht zu verlieren. Und da teile ich natürlich auch dem Spender mit, also das könnte auch eine Aufgabe von mir sein, bei Ängsten, bei Ambivalenzen aufzustehen und zu sagen, ich bin als Psychiater eigentlich dagegen im gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich werde nicht von mir aus sagen, ich bin dagegen, wenn der Spender von sich aus sagt, ich möchte aber doch spenden. Also es ist immer auf einer Basis von einem offenen Gespräch und von einem Konsens, von einer Übereinstimmung. Es kann sein, und das passiert öfter, dass ich dem Spender vorschlage, möchten Sie nicht in ein paar Monaten wieder kommen.
Also das sind nicht Züngli erwagen, so wenn der irgendwie sagt, nein, ich sehe das nicht, dass gespendet wird, dass nachher noch die Nephrologie sagt, nein, entgegen dem Willen vom Spender, der eigentlich möchte.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich aus irgendwelchen Gründen zusammen mit dem Spender zum Schluss komme, ich sehe die Eignung nicht, so wird es nicht gemacht.
Die Regel ist eine einzige Sitzung vor der Transplantation. Der Psychiater bespricht aber auch, wie es dem Spender oder Empfänger nach der Operation könnte gehen.
Also vor allem am Anfang können, nicht wahr, beim Empfänger muss ja die Immunsituation gedämpft werden. Und es kann trotzdem auch zu Abstoßungsreaktionen kommen. Und dann kommt es zu einer Verunsicherung von beiden. Also nicht nur vom Empfänger, sondern auch vom Spender. Zum Beispiel, war meine Niere nicht gut genug für dich? Oder vom Empfängerseite habe ich nicht genügend aufgepasst für die Niere von meiner Frau oder vom Partner. Diese Verantwortung dem Spender gegenüber. Aber auch Verantwortung vom Spender dem Empfänger gegenüber. War es vielleicht nicht gut genug? Also es gibt bei einer, sagen wir, somatischen Krise, körperlichen Krise beim Empfänger, eine gewisse Tendenz, sagen wir, mit Schuldgefühlen zu reagieren. Und darüber spreche ich auch und biete dann auch an, natürlich, dass Sie sich bei mir melden können, was eigentlich bis jetzt kaum passiert ist.
Jetzt ist eine Ehegattenspende, ist es ein Geschenk aus Liebe?
Also da, das weiß Gott alleine, nicht? In den meisten Fällen schon. Also in den meisten Fällen natürlich. Also man lässt sich nicht ohne weiteres eine Niere rausschneiden. Es ist ein Risiko, die Operation. Liebe oder wie man auch das nennen möchte, ist nicht nur bei Ehepaaren gegeben, sondern auch bei Freundespaaren, bei Geschwistern.
Also Liebe oder nächste Liebe, also Liebe ist gleich dabei.
Ja. Ich bin insofern, natürlich, also ja. Aber selbstverständlich spielt Liebe und, wie soll ich sagen, ich habe gelernt, gerade in der Form von Psychotherapie, die ich mache, dass in engen menschlichen Beziehungen Geben und Nehmen extrem wichtig ist. Das ist die Basis eigentlich von unserem Leben, von unserem sozialen Leben, Geben und Nehmen. Und vor allem Geben erweist sich als wichtig und als wichtigste Ressource für die Sicherheit der Persönlichkeit. Also wenn jemand keine Möglichkeit hat, jemandem anderen was zu geben, habe ich auf der anderen Seite gesehen, dass das hohe Motivation für Suizidalität ist. Wenn ich nicht gebraucht werde, wenn ich niemand was geben kann, nicht Notwendiges geben kann, nicht? Krawatten zu Weihnachten kann man schon geben, aber Notwendiges, nicht? Dass ich gebraucht werde, das ist ein wesentlicher Motor für das menschliche Leben, nicht nur für die Beziehungen, auch für das individuelle Leben.
Also geben als Lebenselixier quasi.
Richtig. Und so kann man sich vielleicht auch erklären, dass die psychiatrischen Probleme nach der Spende nicht so allzu groß sind, weil die Spende dem Spender eine gewisse Stabilität gibt, ein ethisches Guthaben gibt ich habe was geleistet, ich habe mich eingesetzt, ich habe alles versucht. Ob es jetzt gut geht oder nicht gut geht, liegt nicht in meiner Hand, aber ich habe gespendet. Und das geht oft über Liebe hinaus.
Was sind ja auch fast so ein bisschen Prioritäten manchmal. Also jetzt gerade der Mehrstädt, der eine Zystenniere hat, das ist vererbbar. Und zwei Kinder, die da sind, die eigentlich auch potenzielle Empfänger wären, und die Frau spendet jetzt aber ihrem Mann. Also es ist dann fast so eine Interessenabwägung, wer bekommt jetzt das Organ. Also unsicher, man weiß nicht, bekommen es das Kind mal, die wäre ich jünger und vielleicht können da Gedanken aufkommen, die wären eher berechtigt, aber nicht die Spende, die an Ehegatten geht.
Ich habe diese Situation manchmal gehabt, dass gerade bei erblichen Nierenerkrankungen, wenn Kinder da sind, Elternpaar oder Elternpartner vor der Frage steht, wem spende ich jetzt? Und das ist eine sehr harte Entscheidung. Man kann wirklich nur eine Niere spenden und das ist eine sehr harte Entscheidung. Und die kann ich nicht dem Betreffenden abnehmen. Wir können nur über die Konflikte sprechen. Wir können auch sprechen über die vermutete Lebenszeit eines gespendeten Organs. Das ist auch nicht unendlich. Also ein Kind, welches heute eine Niere erhält, muss wahrscheinlich in seinem Leben noch ein-, zweimal Niere erhalten. Und ja, von wem? Und dort ist auch die Frage der Notwendigkeit. Nicht? Weil wo besteht die Notwendigkeit der Spende? Man kann nicht einfach eine Niere aufheben für ihr Kind, wenn es irgendwann einmal benötigt wird. Nicht?
Hat sich Susanne Mehrstädter das auch überlegt?
Ja, wir haben eigentlich, das ist etwas, was wir nicht so viel überlegt haben. Also wir haben einmal gross aufgeschnauft, als sie bei diesem Test waren vor 2 Jahren und haben gesagt, also wenn sie jetzt noch nichts haben, dann sei doch die Chance, dass wenn sie es noch bekommen, sei es nicht vielleicht gravierend, oder wie, es gibt ja Kinder, die schon mit 15 völlige, also alles Zysten haben und eigentlich eine andere Niere brauchen. Und das ist schon so, der Psychiater hat es auch gefragt, wenn ich es nicht so, also ja, irgendwie das Gefühl hatte, er braucht jetzt die akut, und also ist es nicht, ja.
Wir haben auch mit dem Kind nachher, nach dem Psychiater, haben wir gesagt, wir haben das eigentlich gar nie diskutiert. Und dann habe ich sie mal gefragt, also ich habe mal meine Tochter gefragt, wo wir mal zusammen waren, und der Sohn nachher auch, aber sie haben eigentlich beide das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, ihr müsst machen, was ihr für richtig findet. Also, dass sie jetzt irgendwie, sagen wir, ethische Widerstände oder so hätten, das war eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Aber sie hätten natürlich schon können sagen, ja, wir hätten ja selber das Bedürfnis, aber es kann ja auch sein, dass das eine hat und das andere nicht hat. Mhm. Und dann wäre natürlich das andere auch eine potenzielle Spende. Aber sie können ja dann auch in diesem Zeitpunkt einen Partner haben, der ihnen dann vielleicht eine Niere geben kann.
Mehrstädters gehen erstaunlich locker an diesen schweren Eingriff her. Manchmal hat man das Gefühl, die beiden haben ein bisschen Galgenhumor. Sein Viertag ist Eintritt. Tut ihr zusammen das Zimmer beziehen?
Ja, das sage ich noch den Leuten, wir haben ein Doppelzimmer gebucht. Also zuerst hat es immer geheißen, sie machen das nicht. Weil einfach, wenn es am Ende schlechter ging, dass das irgendwie belastend ist. Aber der Dr. Schmid hat immer gesagt, ja, die nehmen das Zimmer zusammen. Und das war für ihn ganz klar gewesen, eigentlich. Dass, und jetzt irgendwie...
Also ganz klar war es offenbar doch nicht gewesen, weil sie haben mich nochmal gefragt, wenn wir halt privat sind, dann sind wir beide, dann wüssten wir ja nicht, wer wir nebendran hätten. Nachher. Und dann ist mir einfach wirklich lieber, jemanden zu haben, den ich schon kenne, als irgendjemand wildfremd, der womöglich noch schnarchelt. und dann kann ich nicht schlafen. Oder? Gut, umgekehrt ist eben dann vielleicht nicht so gäbig.
Aber es gibt durchaus auch ernste Momente bei unserem Gespräch.
Ja, wir haben eigentlich, das ist wahr, wir haben eigentlich miteinander nie so richtig darüber geredet. Also, es ist für beide eigentlich klar, oder? Also ich habe schon ein paar Mal gefragt, aber ich habe langsam ein bisschen Angst, ob sie ihnen eigentlich nichts mehr. Und sie hat immer gesagt, oh nein, also dann habe ich gesagt, ja, was soll, dann habe ich halt nur nie die blöden Gefühle. Aber ich war ein bisschen erstaunt, dass ich auch gehört habe, ja, mal so das eine oder andere Mal habe ich auch nicht ganz gut geschlafen.
Also, ja, also ich meine, es geht ja nicht, also ich denke, es ist nicht etwas, was einfach so, ja, an einem vorbeigeht. Also ich meine, für mich ist ja klar, dass jede Operation ist ein kleines Risiko, also das ist einfach ganz klar. Aber ich bin auch nicht, also ja, ich denke, dass ich muss das auch nicht unbedingt jetzt wälzen, wie vor. Also ich habe so ein Urvertrauen, das ich irgendwie habe, wo ich denke, Ja, es ist vielleicht so, wie andere Leute eben sagen, das ist der Glauben, das ist mir vielleicht doch ein bisschen anders aus, aber das hat man schon, aber ja, das ist einfach, ja, das haben also wir nicht groß diskutiert.
Sie ist die, die weniger Angst hat davor als ich, eindeutig. Also sie ist schon die, die aufgestellter ist und sagt, das geht auf jeden Fall gut und das bringen wir auf jeden Fall über die Runde.
Ich bin von Natur aus auch ein bisschen positiver als Jörg, muss ja, man es vielleicht kann man so sagen. Oder einfach, und das ist natürlich dann, das äußert sich dann auch so.
Aber ich glaube natürlich schon irgendwie an eine höhere Macht, die da irgendwo eingreift und ja, das ist vielleicht eher so eine stille Zwiesprache, die man einfach hat. Das kommt schon. Also meine Mutter ist auch noch nicht vor langer Zeit gestorben. Und ich war jetzt gerade letzte Woche mal auf dem Friedhof gewesen. Und ja, dort hat es ihm dann schon ein bisschen genommen. Das stimmt schon.
Und bei euch, Susanne Meerstetter?
Ich weiss einfach, dass meine Mutter ganz schwer für uns betet. Das ist etwas, weil sie ist sehr religiös. Aber ja, ich denke, also für mich ist es mehr, dass ich denke, ich weiss, dass viele Leute an uns denken.
Fünf Tage später im Berner Inselspital. Immer am Mittwoch werden lebende Nieren transplantiert. Der Transplantationschirurg Stefan Schmid erklärt, warum das so ist.
Ah, das ist rein organisatorisch. Wir haben von unserer Klinik her am Mittwoch immer 3 Operationssäle zur Verfügung. Und da wir allein schon mit der Spende und nach der Transplantation einfach 2 Säle parallel brauchen, geht das einfach organisatorisch, logistisch einfach am gäbigsten darum am Mittwoch.
Und der dritte ist für Notfall?
Der dritte ist einfach für das reguläre Programm.
Bei der Operation bleibt das Mikrofon ausgeschaltet. Nach der Operation erklärte Stefan Schmid, wie die Transplantation verlaufen ist. Nierennahme bei der Susanne Meerstetter hat ein Kollege vom Transplantationschirurg im einen Operationssaal gemacht.
Ein Chirurgenteam hat nachher angefangen, etwa so um die 8:30 Uhr. Man hat bei ihr die linke Niere rausgenommen. Und zwar hat man dort auf der linken Seite unterhalb des Rippenbogen einen Längsschnitt gemacht von etwa 10 cm. Und zwischen den Bauchmuskeln geht man nach hinten. Die Niere ist ja ganz hinten im Bauchraum eingebettet, im Fettgewebe. Man hat dann die Niere befreit. Und dann schaut man, was parallel im anderen Saal läuft. Im anderen Saal ist der Herr Meerstetter. Der ist vielleicht eine Stunde später in den Operationssaal gegangen.
Und dort hat der Dr. Schmid auf einen Bescheid aus dem ersten Operationssaal gewartet, ob die Nieren von der Susanne Meerstetter bis jetzt gut freigelegt werden können. Erst nach dem Okay hat er bei Jürg Meerstetter weiter operiert.
Ich habe bei ihm im rechten Unterbauch einen Schnitt gemacht. Entlang der Beckenschaufel geht man nach hinten. Sobald ich eben fertig war, habe ich das Okay auch gegeben. Und er ist im anderen Saal bei der Frau Meerstetter, sind auch die Gefäße quasi abgeklemmt worden. Die Niere ist rausgekommen und innerhalb von 30 Sekunden wird die Niere ausgespült mit einer so einer speziellen Konservierungslösung. Das passiert schon auf so zerkleinertem Eis. Also man will die Niere ganz rasch abkühlen, auf etwa 4 Grad runter. Und nachher wird die auf dem Eis zugedeckt, in einem Becken, in einen anderen Saal übergebracht. Und währenddem, dass sie nachher die Verpflanzung machen beim Herrn Meerstetter, ist dann bei der Frau Meerstetter dann nachher die Wunde wieder verschlossen worden. Das läuft echt parallel natürlich zu der Verpflanzung, die ich in einem anderen Saal gemacht habe. Ich habe als erstes die beiden Gefäße wieder dran genäht vom Herrn Meerstetter. Also ein Gefäß, wo das Blut reingeht und das andere Gefäß, wo das Blut wieder fließen kann. Und nachher tut sich die Niere wieder ja, schön mit Blut füllen, die tut sich wieder schön verfärben. Und er innerhalb von ihm 2 Minuten hat die Niere auch schon wieder angefangen, Urin zu produzieren. Die Operation ist jetzt bei ihm genau 2 Stunden und 11 Minuten gegangen. Und bei der Frau Meerstetter ist es etwa gegen die 3 Stunden gegangen. Dass man ja keinen Schaden setzt, darum geht es einfach ein bisschen länger in der Regel bei der Entnahme.
Die beiden Zystennieren hat man nicht rausoperiert. Das ist nicht nötig. Im Durchschnitt sollte die transplantierte Niere 15 Jahre haben. Das grösste Risiko beim Spender ist, dass er die Niere abstossen könnte. In den ersten Tagen nach der Operation ist das Risiko besonders gross. Moni Meerstetter ist 3 Tage nach der Operation ganz kurz im Inselspital besuchen, ist mir als erstes ein Schild an ihrem gemeinsamen Spitalzimmer aufgefallen.
Information für Besucherinnen und Besucher. Bitte wenden Sie sich an das Pflegepersonal im Stationsbüro H132. Besuche sind auf 2 Personen limitiert. Keine Kinder unter 16 Jahren. Kurze Besuchszeiten, wenig Blumen,
Wichtig: Vor dem Betreten des Zimmers Hände desinfizieren, 30 Sekunden einreiben. Kein Besuch bei Infektionskrankheiten, zum Beispiel Erkältung, Hauterkrankungen und so weiter.
Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, weil das Immunsystem von Jürg Meerstetter sich mit Hilfe der Immunsuppressiva muss an die neue Niere gewöhnen. Immunsuppressiva sind Medikamente, die eine Abstossung der neuen Niere verhindern. Ein Transplantationspatient muss die darum auch für den Rest von seinem Leben nehmen. Der Susanne Meerstetter geht es nach der Operation nicht so gut. Seit dem zweiten Tag ist es ihr schlecht. Sie ist bleich und sie macht nicht recht. Am Jürg Meerstetter aber geht es prima. Er thront richtiggehend im Spitalbett, ist gut aufgelegt und mag hörig essen. Zwar hat er wegen vielen Liegen ein Sauerstoffschläuchchen in der Nase und auch sonst ist er verkabelt mit einer Infusion in die Halsschlagadern, sodass Medikamente rein können und auch Blut genommen werden für die vielen täglichen Laborkontrollen. Er hat auch verschiedene Katheter. Einen für die Wundflüssigkeit, einen geht zur Nieren und einen ist für den Urin. Der stört ihn am meisten. Und er muss jetzt zuerst einmal die richtige Dosierung von den Immunsuppressiva herausfinden.
Das ist erschreckend am Anfang, wenn man sieht, wie viel Mittel das man muss nehmen. Also ich habe einen ganzen Korb und das sind sehr, sehr viel. Vor allem am Morgen, also nehme ich etwa 12 oder 14 Mittel. Und für jedes Mittel muss ich ein Gegenmittel nehmen. Also zum Beispiel muss ich Cortison nehmen. Cortison erhöht den Blutzucker. Dann muss ich schauen, dass der Blutzucker nicht zu hoch ist. Dann müssen sie mir wieder Insulin spritzen, damit sie das wieder runterbringen und so weiter. Es hat immer so Wirkung und Nebenwirkung. Und was auch ganz eklig ist am Anfang, ist, man nimmt unheimlich viel zu. Ich bin mit 86 Kilo eingerückt ins Spital und habe am Tag darauf 95 Kilo gehabt. Und das ist einfach Wasser, die schwemmen einfach richtig mit Infusionen. Man trinkt auch selber, damit die Nieren richtig gebraucht wird.
Und obwohl das Pflegepersonal nicht so gerne sieht, wenn ein Paar zusammen ein Spitalzimmer hat, sind Meerstetter zufrieden. Obwohl es ihnen beiden immer ein bisschen unterschiedlich geht. Aber zum Glück zieht es keiner von beiden runter.
Sie hat am Anfang eigentlich das bessere Gefühl gehabt als ich. Und vom zweiten Tag weg ist es mir besser gegangen und ihr schlechter. Das ist also noch interessant.
Aber seid ihr gleich froh, hat ihr zusammen das Zimmer genommen?
Also ich finde das sehr gut. Also es war lustig, dass sogar die Schwester eine Stunde war. Ein Transporteur, das war das Beste, sie mussten gar röntgen, einmal. Der Transporteur, der wollte sie nicht mehr da rein tun. Der sagte, oh, da sind wir im falschen Zimmer, da ist ja schon ein Mann drin. Das ist offenbar doch noch ziemlich ungewohnt, dass man da zusammen im gleichen Zimmer ist. Und gut, also ich fühle mich auch nicht so wahnsinnig, wenn sie sagt, dass sie ein Übel und so. Ich kann sie auch nicht ändern.
Wie es der Susanne Meerstetter geht, am dritten Tag danach?
Also heute kann ich sagen, ist wieder... fühle ich mich wieder ein bisschen wie ein aufsteigender Ast. Also gestern hatte ich gerade so ein Tief, weil es ist wirklich einfach schlecht gewesen. Nachdem es am Tag vorher habe ich mich eigentlich gut gefühlt und das Gefühl gehabt, ja, da gehe ich dann bald mal heim und dann plötzlich geht es einem so schlecht. Ich habe so eine Lumbalanästhesie, dass man das runterfährt und dafür andere Mittel nachher nimmt gegen Schmerz, dass man das dann ziehen kann. Dass man auch, es gibt auch ein besseres Gefühl wegen dem Schnaufen nachher.
Ist die Schnaufe schwierig oder sind Schmerzen da?
Nein, nicht Schmerzen, aber es ist so, hat, also ich habe jetzt so das Gefühl, es sei wie ein Panzer, den ich habe, so um die Taille herum und habe wirklich schon ein bisschen mehr Mühe mit Schnaufen. Ja, weil wenn es fest wäre, da bei den Rippen, und dort bin ich jetzt natürlich selber ein bisschen dran auch. Es ist noch schön zu sehen, wenn man da, da kommt der Physiotherapeut, dann denkt man, oh nein, jetzt kommt der wieder. Und selber weiss man, ja, man tut bei den Leuten auch so. Es ist ja, vielleicht noch mal eine gute Erfahrung. Also.
Quasi mal Zeiten gewechselt.
Ja, genau. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist auch langsam wieder und besser. Besser werden. Und auch heute Mittag, der Deckel ab und der Teller ist voll gewesen. Das hat mir gerade den Bogen gegeben. Ich habe das Gefühl, nein. Also das war grässlich zum Anschauen. So einen Teller voll. Und dann habe ich da so Zwiebäckchen geknabbelt. Das Essen hätte ich gar nicht können.
Seit der Transplantation sind fast 4 Monate vergangen. Susanne Meerstetter ist eine knappe Woche im Inselspital geblieben. Wieder daheim ist es ihr nicht gut gegangen, wie sie sich heute erinnert.
Es ist mir wirklich einfach schlecht gegangen. Es ist mir einfach nur schlecht gewesen, 10 Tage lang. und habe nichts können essen und ich habe wirklich einfach null Energie mehr gehabt. Also ich habe mich nur noch rumgeschleppt. Also jedes Mal, wenn ich mit jemandem geredet habe, wo mir ein bisschen nachgestanden ist, musste ich heulen. Irgendwie einfach so vor, weil ich so schlaff gewesen bin. Also es ist irgendwie, wirklich ein elendes Gefühl gewesen. So. Also ich sage jetzt ganz ketzerisch, ich habe nachher homöopathische Kügel genommen und nach 3 Stunden habe ich wieder etwas machen und nach 5 Stunden habe ich etwas gegessen.
Manchmal gibt es nach der Organentnahme eine Niedergeschlagenheit beim Spender, einen sogenannten Nierenblues. Susanne Mehrstetter ist aber überzeugt, dass das keine solche Depression war, sondern eine Nachwirkung der Medikamente und der Narkose. Der Jürg Mehrstetter war dann noch im Spital und hat sich seine Gedanken dazu gemacht.
Es hat schon ein Wochenende gegeben, das ziemlich aufgeschlagen hat. Also, ich war ja noch im Spital und ich wollte nicht heim, weil ich eben gewusst habe, dass es ihr nicht so gut geht. Und denkt, wenn ich jetzt noch heim gehe und mir ist auch noch nicht so gut gegangen, wäre das vielleicht zu viel. Aber da hat sie nicht einmal mehr wollen, mit mir telefonieren. Da ist sie an ihrer Hängematte gelegen und die Tochter hat mit mir telefoniert. Und da habe ich also Angst bekommen. Das ist mir also schon immer so wahnsinnig gut gegangen dort im Spital, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie bin ich ja gleich verantwortlich für das, dass es so ist. Sie haben dann immer gesagt, ja, kannst du kannst mir nicht dafür, dass es schlecht wird. Und so. Aber dass man die Operation gemacht hat, war ja wegen mir. Und von dem her siehst du natürlich irgendwo, habe ich mich gleich verantwortlich gefühlt. Und wenn man dann auch so im Spital hockt und die Frau will nicht einmal mehr mit dem reden, dann kommt es dann schon ein bisschen dick. Also dort hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, das Wochenende.
Aber der Susanne Mehrstetter hat ja homöopathischen Kügel ja geholfen. Und seither geht es ihr gut. Sie braucht überhaupt keine Medikamente mehr. Sie ist, als sie eine Woche daheim war, noch einmal zur Nachkontrolle gegangen. Und jetzt, knapp 4 Monate nach der Transplantation, hat sie die letzte Kontrolle gehabt. Was jetzt noch ansteht, sind alle 2 Jahre eine Kontrolle für das Nationale Lebensspenderregister. Sie hat 1 Monat nach dem Eingriff wieder angefangen zu arbeiten als Physiotherapeutin. Die ein bisschen schwereren Patienten mussten wegen ihrer Narbe 2 Monate auf sie warten.
Fällt sie nach, merkt ihr etwas, dass ihr jetzt etwas weniger in euch hinein hat?
Ich merke überhaupt nicht. Das fragen mich alle Leute, aber ich merke überhaupt nicht irgendwie, dass jetzt da nur ein Nieren ist. Viele Leute haben das Gefühl, ja, man ist ja irgendwie, man fühlt sich anders oder weniger stark oder weiß nicht was, aber gar nicht.
Und fühlt ihr euch anders, weil ihr eine Niere gegeben hat? Also so zu geben, hat der Psychiater gesagt, das ist so ein Urbedürfnis vom Menschen oder so, das tut ihm gut da.
Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich merke, dass es doch etwas bringt für Jürg. Also ich fühle mich nicht anders, weil ich jetzt die gegeben habe.
Ganz ohne Komplikationen ist es auch beim Jürg Mehrstetter nicht gegangen. 3 Wochen nach der Operation konnte er heim. Auch er hatte, genau wie seine Frau, keine Spitex.
Und eigentlich ist das relativ gut gegangen am Anfang. Und dann hat es Wasseransammlungen gegeben, in den Beinen und im Hodensack, also das ist dann sehr mühsam geworden zum Teil. Schon im Spital und nachher auch noch daheim. Und das hat also zum Teil schon wahnsinnige Schwebeschwerden gemacht. Ich konnte ein einziges Paar Hosen so einen Trainer anlegen. Und habe mit dem Mal nachher ins Spital zu den Kontrollen müssen. Das war nicht so lustig gewesen.
Es ist ein ewiges Auf und Ab bei Jürg Mehrstetter. Nie stimmen alle Laborwerte und er wird langsam ungeduldig. Aber er weiss, dass es 6 Monate bis zu einem Jahr dauern kann, bis er mit allen seinen Medikamenten richtig eingestellt ist. Im Moment nimmt er über den Tag verteilt 13 verschiedene Medikamente. Im Spital waren es noch 14. Weggefallen ist mittlerweile das Schmerzmittel. Neben den Immunsuppressiva sind auch die Selbstuntersuchungen, die der Jürg Mehrstetter machen muss, lebenswichtig für ihn.
Was ich machen jeden Tag ist, ich muss mal einen kleinen Teil vom Ersturin in einen Becher tun und dann mit einem Albustix, heisst das, so ein Nachweismittel, wo es um das Eiweiß geht im Urin. Und da gibt es von negativ bis Spur und dann eben noch 3 Stufen, wo man das sieht. Bis jetzt hatte ich nur 2 Mal Spur gehabt, sonst immer negativ, das war mal immer gut gewesen. Und nachher muss ich Temperatur messen, jeden Tag. Und nachher muss ich Blutdruck messen, Puls, das ist in jedem Gerät drin. Und nachher muss ich das Gewicht messen. Bevor ich ins Spital muss ich nachher eben noch die ganzen 24 Stunden Urin wägen und eine Probe davon mitnehmen. Ich muss nicht die ganzen 24 Stunden mitnehmen. Ich muss einfach schütteln und mischen und nachher eine Probe davon mitnehmen und muss genau sagen, wie viel das es gesammelt hat. Das ist an und für sich zu einer reinen Routine geworden. Da hatte ich auch Angst am Anfang, wie bestiere ich das mit all diesen genauen Vorschriften, wenn dass man was machen soll. Und mittlerweile läuft es einfach so.
Nur über die Selbstbeobachtung vom Empfänger könnte der Arzt rechtzeitig Anzeichen von einer Abstossung erkennen und ein transplantiertes Organ kann gerettet werden. Verändert sich plötzlich einer von diesen Werten, muss Jürg Meerstetter sofort im Inselspital anrufen.
Ich bin immer überzeugt, auch dann, wenn sie gesagt haben, ja, es könnte aber schon eine Abschätzungsreaktion sein, habe ich gesagt, das brauchen wir gar nicht nachzuschauen. Ich weiss, dass es nicht ist. Und ich gesagt, ihr merkt das gar nicht. Ich gesagt, aber ich habe das Gefühl.
Aber ist sie zu einem Teil von euch geworden?
Also, ich kann nicht sagen, es ist kein Teil von mir oder es ist ein Teil von mir. Es ist etwas das Gleiche, wie sie sagt, sie merke nicht, dass es ihr fehlt. Ich merke nicht, dass ich eine mehr habe. Also schon, ist klar, ich weiss, wo sie ist, weil ich ja den Arm und weiss was. Aber ob jetzt wirklich eine drinnen ist, wüsste ich nicht einmal. Oder? Ich habe sie nicht gesehen. Also von dem her gesehen, die könnte irgendwo sein.
Weil seine Werte am Anfang rechte Kapriolen gemacht haben und er dreimal pro Woche sowieso ins Inselspital zur Untersuchung gehen musste, ist der Jürg Meerstetter drei Monate lang arbeitsunfähig gewesen. Es hätte Wochen gegeben, dass er jeden Tag im Spital war, erzählt er. Seit Anfangsmonat arbeitet er wieder. Aber erst 60%. Schliesslich muss er immer noch zweimal pro Woche zur Untersuchung ins Spital.
Aber seid ihr jetzt überrascht gewesen über all das, was jetzt nachgezogen hat? Also, ihr seid schon aufgeklärt worden, vorher, führen sie und hinten sie. Aber wie es nachher dann tatsächlich war, ist das gleich eine Überraschung gewesen? Oder wie sich es jetzt so gestaltet im Alltag?
Also, ja, für mich schon. Also, sie sagt immer, du musst positiv denken. Ich versuche das auch, aber es klingt mir also lange nicht jedes Mal. Und es ist einfach schon so, dass man. Mir geht das auf und ab auf den Nerv. Ich bin da für mich einfach vielleicht zu forderungsreich und sage, ja, also das muss jetzt einfach doch mal einfach funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Und dann kann man mir dann lange sagen, ja, aber das funktioniert bei keinem. Jeder, der Nieren transplantiert hat, hat Probleme. Irgendein ist irgendwo jeder. Man wird ungeduldig. Und sobald das Thermometer über 37,2 geht, sagt man, oder? Und das sind so Sachen, die irgendwo ein bisschen zehren an den Nerven. Aber man stellt sich gleich nicht so vor. Es braucht einfach schon Zeit.
Eine gewisse Angst, die transplantierte Niere zu verlieren, ist immer da. Und die wird auch bleiben. Das hat Jürg Meerstetter auch schon mit seiner Frau besprochen, die ihm die Niere gespendet hat.
Sie hat mich kürzlich mal gefragt, hast du Angst vor dem, dass ich, wo dir die Niere gebe, dass du meine Niere verlieren könntest, oder? Das ist eigentlich nicht das, sondern es ist einfach überhaupt, dass ich die Nieren könnte verlieren. Und nachher einfach zu wissen, dann wäre ich angewiesen darauf, dass jemand stirbt, wo mir die Nieren wieder würde geben. Oder bin ich ja der eine von vielen, der in Frage kommt.
700 auf der Liste.
Genau. Und von dem her gesehen, natürlich wüsste ich dann nicht, ob ich dann gerade der wäre, der die erste überkäme. Oder? Und je nachdem, seit 4-5 Jahren der Dialyse.
Jürg Meerstetter lehrt jetzt also das Leben mit einer neuen Niere, aber auch das Leben mit der Angst vor einer Abstossung. Blieben ist ihm die Angst vor der Dialyse. Und Susanne Meerstetter bereut nicht, dass sie ihrem Mann eine Niere geschenkt hat.
Also gut, die eine wird jetzt schon behalten. Aber also ich würde jetzt das jemandem, also würde jetzt auch noch zureden, das zu machen. Also, aber ich denke schon, es ist vielleicht schon nicht jedermanns Sache, eine Operation zu machen, wenn man nichts hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht für alle Leute einfach ist. Das würde ich auch noch respektieren, weil man lässt sich gleich auf etwas ein. Aber ich habe eigentlich das irgendwie so immer positiv gesehen. Ich habe gar nicht so das Gefühl, oh, jetzt Achtung und Angst und so gehabt. Und ich habe es auch nie bereut. Also, das ist
ein Geschenk aus Liebe gewesen.
Ja, schon, denke schon. Also ich denke, wenn ja, etwas zu lieb tue, schon, ja.
Sie haben eine Wiederholung gehört von unserer Doppelpunkt-Sendung «Ich schenke dir meine Niere». Die Sendung ist mit dem Prix Media von der Akademien der Wissenschaften Schweiz in der Kategorie Medizin ausgezeichnet worden. Die Sendung können Sie nochmal hören in den nächsten paar Wochen bei uns im Internet unter drs1.ch. Oder Sie können eine CD von dieser Sendung bestellen. Das können Sie machen ab morgen Bürozeit am 8. auf der Telefonnummer 0848. 840 800 0848 840 800
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.